Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute, was sucht ihr? Zu Gast bei uns Pater Hans Burb, Palutinerpater und Exerzitienmeister aus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir betrachten dieses Jahr in einer Reihe die Fragen, die Jesus in der Heiligen Schrift stellt. Eine davon ist, was sucht ihr? Diese Frage richtet sich nicht nur an die ersten Jünger Jesu, die auf das Wort von Johannes, dem Täufer, Jesus hinterhergehen, bis er sich umdreht und sie fragt, was sucht ihr? Diese Frage richtet er auch an uns. Was oder vielmehr wen suchen wir und wo und bei wem? Worin besteht unsere tiefste Sehnsucht? Diesen und weiteren Fragen gehen wir gemeinsam mit dem Exerzitienmeister und Palutinerpater Hans Burb aus Hochaltingen in dieser Sendung nach. Grüß Gott, Pater Burb.
Sei gegrüßt.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja. Ja, liebe Brüder und Schwestern, es ist jetzt die zweite Frage, die Jesus an uns stellt. Und Fragen verlangen immer auch eine Antwort. Deshalb glaube ich, dass mancher sich den Fragen gar nicht stellt, aus Angst vor der Antwort. Aber ich lade Sie ein, gehen Sie mit, lassen Sie sich vom Wort Gottes begleiten. Es heißt in Johannes 1, 35 bis 42, am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, »Seht, das Lamm Gottes!« Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, »Was sucht ihr?« Sie sagten zu ihm, »Rabbi«, das heißt übersetzt Meister, »wo wohnst du?« Er antwortete, »Kommt und seht«, das heißt im Griechischen heißt es, »kommt und ihr werdet sehen.« Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde, also mittags um 4. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, »Wir haben den Messias gefunden.« Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, »Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen.« Kephas bedeutet Fels, Petrus. Soweit das Wort der Schrift. Im Johannesevangelium also erfahren wir, dass die ersten Jünger Jesu von Johannes dem Täufer herkommen. Er hat sie gesammelt. Er hat sie vorbereitet, er war der Vorläufer. Und wir werden sehen, immer mehr Jünger verlassen Johannes den Täufer und folgen Jesus nach. Und so wird es um Johannes immer einsamer. Ich denke, dass schon allein diese Wirklichkeit müsste uns schon einmal zu denken geben. Denn Johannes, der Täufer, als der Vorläufer, der hinweist auf Jesus, der vorbereitet für Jesus, meine ich, ist eigentlich ein Vorbild für uns alle. Wenn wir Christus kennengelernt haben, wenn das echt ist, wird in uns eine Sehnsucht sein, das nicht für sich zu behalten, sondern andere an diesem Glück teilnehmen lassen zu wollen. Und das Glück wird in dem Maß groß sein, wie die Menschen durch mich Christus finden. Aber die Gefahr ist immer, dass wir an Johannes hängen bleiben und nicht zu Christus finden. Oder dass sogar Johannes uns festhält, nicht dieser Johannes, sondern wir, meine ich. Dass wir solche Menschen dann plötzlich festhalten und meinen, sie müssen auch uns ein bisschen Weihrauch streuen. Anstatt, dass wir uns freuen, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Sie haben Christus gefunden. Das muss unsere größte Freude sein. Nicht? Und das wird jetzt auch ausgedrückt. Nämlich einige seiner zurückgebliebenen Jünger, die fragen den Johannes, Rabbi, also Johannes, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du sogar Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt. Und alle laufen zu ihm, Johannes 3,26. Also bei den Jüngern des Johannes, die nicht zu Jesus gefunden haben bisher. Sie werden eifersüchtig. Und die Antwort des Johannes ist großartig. Diese Antwort ist nicht verletzend, nicht beleidigend, sondern er sagt einfach, ja, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Johannes 3,30. Schauen Sie, das ist Johannes. Das sollte meine Haltung sein. Als einer, der Christus kennengelernt hat und nun den Wunsch hat, Menschen zu ihm zu führen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Also Johannes selbst hat seine Jünger ja hingewiesen auf den, wie er sagt, ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter. Einer, der ihm vorausgeht. Und dann das schöne Wort, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der aber, der dabei steht und ihn führt, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich Wirklichkeit geworden. So Johannes der Täufer, Johannes 3,28-29. Er freut sich über die Stimme des Bräutigams. Er freut sich über die, die durch ihn Christus finden. Ja. Ihm gehört die Braut. Das heißt, die Jünger, ja, das ist die erste Braut, Kirche. Ja. Nicht Johannes behält sie, sondern er hat sie vorbereitet. Ja. Nun, als Jesus eines Tages bei Johannes wieder vorbeigeht, da sagt Johannes auf ihn weisend, seht, das Lamm Gottes. Dieses Seht, es ist, wissen Sie, wie so ein Staunen. Fast ein staunendes Erschrecken. Schau mal hin, wer das ist. Seht, das Lamm Gottes. Zwei der Jünger des Johannes, also diese ersten beiden, die das gehört haben, die folgen nun Jesus nach. Als sie eben dieses Wort von Johannes gehört hatten. Und es heißt, Jesus wandte sich ihnen zu und er fragte sie, was sucht ihr? Wissen Sie, es ist das erste Wort Jesu im Johannesevangelium, das wir von Jesus haben. Es ist offenbar die erste Frage, die an den gerichtet werden muss, der zu Jesus kommen will. Also die Frage, über die dieser Mensch zuerst einmal sich klar werden muss. Wenn ich zu Jesus kommen will, wenn ich mit ihm gehen will, wenn ich in die Nachfolge eintreten will, ernsthaft, nicht so probierend, sondern ernsthaft, dann muss das die erste Frage sein. Ja? Die Frage, die an mich gestellt wird, dann, die ich mir gefallen lassen muss, die ich beantworten muss. Wenn Sie diese Frage, kommt noch ein paar Mal vor in der Schrift, nämlich im Garten von Gethsemane, da wird Jesus diese Frage noch einmal stellen, aber in einer ganz anderen Weise. Da fragt er auch, wen sucht ihr? Johannes 18,7. zu den Schächern oder halt diesen Knechten, die ihn gefangen nehmen. Wen sucht ihr? Und die Jünger, die ihm jetzt eigentlich folgen, nicht, stellen ihm eine Gegenfrage. Also Andreas und Johannes, die ihm jetzt folgen. Nämlich, Meister, wo wohnst du? Es ist interessant, das müssen Sie sich gut merken. Als sie ihm folgen, folgen sie ihm als einem Menschen, als einem Rabbi. Rabbi sind die Lehrer. Die Jünger haben sich die Lehrer ausgewählt, haben sie, glaube ich, auch ein Stück unterhalten, also was heißt vom Lebensmäßigen her, und ließen sich von ihnen belehren. Das ist der Rabbi, also ein Mensch, ein Lehrer. Sie sehen in ihm also aufgrund des Wortes des Johannes zuerst einmal nur den Rabbi. Wo wohnst du? Und seine Antwort ist, kommt und seht. Was heißt das? Wenn Sie, man muss sich das einmal bewusst werden. Die erste Begegnung Jesu mit diesen beiden, die erste Begegnung dieser beiden mit Jesus ist die Einladung, kommt und seht. Er steht nicht mit ihnen jetzt irgendwo hin und redet mit ihnen, redet auf sie ein und erklärt ihnen alles Mögliche. Nein, nicht kommt, ich werde euch belehren, sondern kommt und seht. Interessant. Das heißt, ich muss mich auf ihn einlassen, auf seine Person. Ich muss mit ihm gehen. Nur so kann ich erfahren, wer er ist, wer er für mich ist. Da merken Sie, der Gott der Christen, ich sag's mal so, ist ein lebendiger Gott, dem ich begegnen muss. Den kann ich nicht erstudieren. Den kann ich nicht durch Belehrung erfahren, kennenlernen. Ich kann äußerlich manches kennenlernen, kann was lernen über ihn, aber das wird meine Existenz nicht verändern. Das ist genauso, wie wenn ich etwas über Kyros lerne aus der Geschichte oder sonst etwas. Das ändert mein Leben nicht. Nein, ich muss ihm begegnen. Und ich denke, dass das ein Punkt ist, der heute sehr stark fehlt. Wenn Sie, wir ja, folgen ihm, wir reden mit ihm, wir reden auf ihn ein, aber eigentlich hören wir nicht auf seine Frage, was sucht ihr? Was sucht ihr wirklich? Er lädt sie also ein, das heißt, ich muss mich entscheiden. Und das ist der springende Moment im Leben eines Christen. Ich muss mich entscheiden. Und so viele Christen laufen so mit dem Christentum mit, aber ohne sich jemals in ihrem Leben zu entscheiden. Wir beten manchmal die tollsten Gebete der Hingabe, aber wir vollziehen es nicht mit dem Willen und dem Herzen. Nicht aus Bosheit, sondern weil wir es gar nicht wissen, weil es uns niemand gesagt hat. Und um diese Entscheidung geht es auch später bei der Predigt Jesu, wenn er von der Umkehr spricht. Umdenken. Nicht mehr von sich her denken, sondern von Gott her denken. Wenn Sie, das merken Sie mir ganz genau heute. Wir sind genau in dieser Situation im Moment. Wir denken von uns her. Wie sehen wir das? Wie beurteilen wir das? Wir entscheiden, was gut und böse ist. Wir denken nicht von Christus her, von Gott her, was er für uns für gut hält, damit es uns gut geht, wie er sagt, wenn wir seine Gebote halten. Wir wollen seine Gebote ändern. Wir entscheiden von uns her. Sein wollen wie Gott, selber entscheiden wollen, was gut und böse ist. Es ist das Gegenteil von jener Frau, die der Schlange den Kopf zertritt. Und heute braucht es Entscheidung. Es fehlt an dieser Entscheidung, liebe Brüder und Schwestern. Das ist ein entscheidender, existenzieller Schritt. Ja? Kommt und seht. Und ich gehe mit und entscheide mich für ihn. Nun, für diese zwei Jünger ist es die Sternstunde des Lebens. Und es heißt, sie sahen, wo er wohnte. Also wo er bei sich war, zu Hause war, wo er, besser gesagt, beheimatet war, wo er verwurzelt war, nämlich in Gott, seinem Vater. Denn sie erfahren ja von ihm später, er hat Nazareth verlassen, ging in die Wüste, runter zu Johannes. Er hatte nichts, wohin er sein Haupt legen konnte. Also dieses, wo er wohnte, das war keine Wohnung, sondern es ging um etwas viel Tieferes. Wo war er beheimatet? Wo waren seine Wurzeln? Nämlich in Gott, dem Vater. Und sie gingen, um ihn zu erfahren. Ich denke, zu erfahren, wie er mit diesem Vater umgeht, in seinem Beten und so weiter. Und da werden auch sie, die Jünger, immer Heimat finden müssen, wenn sie ihm folgen wollen. Und es heißt, sie blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde, also mittags um 4. Um 6 Uhr beginnt die erste Nachtwache. Also waren sie an jenem Tag 2 Stunden bei ihm. Nun, ist interessant, es ist noch, Johannes hat ja immer sehr tiefgründige Aussagen. Da muss man genau hinschauen. Diese Worte, die 10. Stunde, ist eigentlich in der Schrift immer ein Zeichen für Wende, für Vollendung. Zum Beispiel im Buch Levitikus 23, 27 heißt es, am 10. Tag ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr heilige Versammlung halten. Oder denken Sie genau, die 10-Zahl der Gebote weist auf die Fülle hin. Oder zum Beispiel in der 10. Stunde am Nachmittag wurde das Abendopfer dargebracht. Also einfach ein kleiner Hinweis auf diese Zahl 10. Nur, dass Sie spüren, bei Johannes ist in all diesen Formulierungen immer noch etwas Tieferes drin. Ja. Also es ist eine Stunde der Entscheidung, eine Wende, wenn ich ihm begegne. Und das heißt, sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Also das waren eben die 2 Stunden. 6 war Nachtwache. Und das heißt sogar, sie werden für immer bei ihm bleiben. Jesus hat ihnen ja gesagt, kommt und ihr werdet sehen. Und zwar ein Sehen im Sinne von tiefer sehen. Also nicht bloß geschwind äußerlich was sehen, sondern sie werden tiefer sehen. Das heißt, sie werden ihn erkennen. Sie werden das Tiefere seiner Person erkennen. Das merken sie an den Begriffen. Das heißt, Rabbi, sie sprechen ihn als Mensch an. Und als sie wieder gehen und ihn ihren Brüdern weitersagen, da sprechen sie davon, wir haben den Messias gefunden. Merken Sie, ein unheimliches Sehen, das Glaube. Es war ihnen möglich, dass sie plötzlich in Jesus, in dieser Begegnung, ihn als Messias erfahren haben, nicht als diesen Rabbi, als diesen Menschen. Es wird gerade ein Wort wichtig, dem wir im Johannesevangelium sehr oft begegnen, nämlich dieses Wort bleiben. Sie blieben bei ihm. Johannes 15, 4 bis 5 im Abendmahlsaal sagt Jesus auch, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt, in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Also, mit diesem Bleiben beginnt schon die Fruchtbarkeit, die Frucht, das Fruchtbringen. Also, Bleiben ist ein Zeichen der Treue. Maria blieb unter dem Kreuz, stand unter dem Kreuz, sie blieb, sie lief nicht davon. Zeichen der Treue, Zeichen der Liebe. Dieses Bleiben spielt eine große Rolle, gerade auch bei Johannes im Evangelium. Und das spüren wir dann, wenn sie dann von Jesus dann wieder weggehen, strömen sie plötzlich über von der Kraft des Zeugnisses. Sie bekennen gleich ihren Brüdern, wir haben den Messias gefunden. Merken Sie, diese vom Rabbi zum Messias. Nun, mit diesem Wort, was sucht ihr, hat das Ganze begonnen. Jetzt, wo sie bei ihm gewesen sind, sind sie erfüllt von diesem Finden. Wenn ich suche, dann finde ich. Und ich finde nur, wenn ich suche, liebe Brüder und Schwestern. Und fünfmal kommt in diesen Versen von 41 bis 45 das Wort finden vor. Sie suchten und jedes Mal fanden sie. Es wird also sehr deutlich gesagt, wer dieser Jesus ist, den sie suchen. Also Jesus, sagt Johannes dann, ist das Lamm Gottes. Die Jünger sprechen ihn dann zuerst an, er ist der Rabbi. Dann erkennen sie ihn, er ist der Messias, er ist der Christus. Und dann sagt Philippus zu Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Es ist der, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben. Er ist der Sohn Gottes. Nathanael zweifelt und kommt. Und Jesus spricht ihn wieder an. Und Nathanael bekennt und erkennt, wieder kommt und ihr werdet sehen. Und er sieht. Und er bekennt ihn als den Sohn Gottes, als den König in Israel, als den Menschensohn. Merken Sie, sie alle suchen und sie finden. Sie finden ihn, den Christus, den Messias. Wer also Jesus sucht, das ist das Wort Gottes, ja Wort Gottes und nicht Erzählung, keine Geschichtle. Es ist eine Bestimmtheit, es ist eine Sicherheit, die uns hier gesagt wird. Wer Jesus sucht, das erfahren wir ja hier im Johannesevangelium, findet in ihm diese Fülle. Im Messias, die Fülle. Aber zuerst findet er in ihm das Lamm Gottes. Und dieses Lamm ist das wahre Paschalamm, der leidende Gottesknecht, von dem Jesaja im Kapitel 53, 5 bis 7 gesagt hat, er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, so tut auch er seinen Mund nicht auf. Und nun sollten wir uns wirklich die Frage stellen, ja, was sucht ihr? Was suche ich ganz persönlich, wenn ich ihm nachfolge? Ich weiß nicht, ob Sie sich diese Frage überhaupt schon mal so konkret gestellt haben. Was suche ich, wenn ich ihm nachfolge? Also er fragt mich gleichsam, was suchst du wirklich in meiner Nachfolge? Und die Frage ist jetzt ganz konkret, warum gehe ich jetzt mit Christus? Warum? Was suche ich wirklich in seiner Nachfolge? Wissen Sie, vielleicht erkenne ich genau da meine unlauteren Motive, eigenwillige Motive. Auch das gehört zur Ehrlichkeit auf diese Frage. Und ich muss ehrlich auf diese Frage antworten. Nicht irgendwie theoretisch. Ja, ich folge Jesus und so. Folge ich ihm nur, damit ich in den Himmel komme, aber mir geht es gar nicht um ihn, sondern um mich. Warum folge ich ihm? Folge ich ihm, dass er mir hilft, dass ich gesund bleibe, dass ich genug zum Essen habe? Ist das die Motivation, warum ich ihm folge? Laufe ich ihm dann davon, wenn es mal anders kommt, weil das Motiv nicht mehr funktioniert? Nicht. Warum folge ich ihm? Was suchst du? Was suchst du in deiner Nachfolge Christi? Warum bist du Christ? Warum bist du katholisch? Warum? Warum bist du katholisch? Auch diese konkrete Frage. Was suchst du? Ist es für dich die Kirche Jesu Christi einzig und allein die Fülle des Heils, die Fülle Jesu Christi, wie Paulus sagt. Was ist es für dich? Was suchst du? Suchst du wirklich Jesus? Auch in seiner Kirche, in seinem Leib? Oder was suchst du? Vielleicht suche ich auch bloß Gemeinschaft, es ist so schön, wenn man beieinander ist und schön singt, du bist gebetet. Verstehen Sie, ich sag's mal so ganz konkret. Was suche ich? Warum gehe ich irgendwo hin? Meinetwegen, in die heilige Messe. Warum gehe ich hin? Warum gehe ich in einen Gebetskreis? Warum gehe ich auch hin, wenn ich keine Lust habe? Warum gehe ich nicht hin, wenn ich keine Lust habe? Warum gehe ich dann nicht hin? Verstehen Sie, was habe ich gesucht? Lust. Was ist meine Motivation? Was suchst du? Liebe Brüder und Schwestern, drücken Sie sich bitte nicht um die Frage. Sie drücken sich um Ihr eigenes Glück, ich sag's Ihnen. Denn das halbe Christentum, das ist nicht zum Leben. Und am letzten ist es dann auch kein Beispiel und nichts Anziehendes für die Welt. Aber Sie haben ja gesehen, wenn ich ihm begegnet bin, mich entschieden habe, wenn ich die Einleitung angenommen habe, das ist die Entscheidung, dann werde ich Frucht bringen. Ich werde sofort gehen und ich werde Frucht bringen. Ja, das ist was ganz anderes. Dann noch weiter Frage. Worin zeigt sich jetzt am deutlichsten, dass ich ihm nachfolgen möchte? Worin zeigt sich das? Strenge ich mich an? Mühe ich mich um ein treues Gebetsleben? Auch wie ich meine Arbeit mache? Auch wie ich die Beziehungen pflege zu mir, zu den Mitmenschen? Worin zeigt sich jetzt konkret, am deutlichsten, dass ich ihm nachfolgen möchte? Worin? Also, worin besteht im Moment das Wagnis meines Lebens mit ihm? Worin? Also, wenn Sie sich heute zur katholischen Kirche in Deutschland bekennen, öffentlich, dann muss ich schon sagen, gehen Sie ein Wagnis ein. Das wissen Sie ja. Sie können alles Mögliche an Christ sein, aber bloß nicht katholisch. Also, das ist vielleicht eine Nebenbemerkung, aber sie reicht da hinein. Worin besteht im Moment das Wagnis meines Lebens mit ihm? Es kann ja nicht wieder das Gleiche sein wie vorher, bevor ich ihm begegnet bin. Das kann es ja nicht sein. Dann eine weitere Frage, die Sie sich unbedingt stellen sollten. Wo hat sich mein Tun, also mein Weg, von ihm weg verselbstständigt? Also ich habe ihn kennengelernt, aber bin vielleicht wieder weggerückt von ihm. Bin wieder selbstständig gefahren. Nicht von ihm her habe ich mich die Dinge zeigen lassen oder verstehen lassen, sondern von mir her. Also wo habe ich ihn wieder aus den Augen verloren? Wo? Warum? Wieso? Hat eine Entscheidung, eine Konsequenz gefällt? Oder erlebe ich in mir immer wieder ein Zögern, ein Zurückbleiben in der Nachfolge? Aber ein bisschen Welt ist halt auch nicht. Sie verstehen richtig, was ich meine. Verstehen Sie, dass ich immer so Kompromisse schließe und Sie glauben, Sie werden immer merken, Kompromisse machen nicht glücklich. Ich bleibe immer hinter dem Wesentlichen zurück, was ich erkannt habe. Und je mehr ich auf das Ganze gehe, umso mehr werde ich einfach glücklicher. Auch die Frage bitte, passt mein Lebensstil zu meiner Nachfolge Christi? So wie ich lebe, entspricht das dem Evangelium Jesu Christi? Oder was muss ich eventuell ändern, um wirklich entschieden mit ihm zu gehen? Auch, was hilft mir im Augenblick am meisten, Jesus im Blick zu bewahren? Was hilft mir da? Ist es vielleicht so ein Jesusgebet, das ich wiederhole? Ist es irgendetwas, was mich an ihn erinnert? Was ist es? Ist es die Vorbereitung des Morgens, wie ich ihn anfange, wie ich den Abend ende? Es können viele Dinge sein. Was hilft mir, im Augenblick am meisten ihn im Blick zu bewahren? Und dann noch, Jesus heißt es ja, wandte sich um. Wann habe ich es erfahren, dass Jesus sich meinem Suchen zugewandt hat? Gibt es da einen Punkt in meinem Leben, eine Erfahrung, wo ich das sogar festmachen kann? Oder bin ich einfach so hineingewachsen? Das ist auch gut. Der heilige Ignatius von Antiochien, im Jahre 107, also noch zur Zeit des Johannes, des Apostels, er hat durch den Weg nach Rom zum Martyrium an die Gemeinde von Ephesus geschrieben, jetzt fange ich an, ein Jünger zu werden. Auf seinem Weg zum Martyrium hat er das gesagt. Jetzt fange ich an, ein Jünger zu werden. Und nun ganz konkret. Wenn ich jetzt wirklich anfange, mit Jesus zu gehen, das heißt, er wendet sich zu mir. Also es ist so, als warte er auf diese Schritte meiner Nachfolge. Er wendet sich zu mir. Er zwingt sich nicht auf. Er sieht sie ihm nachlaufen. Also ich habe einen Schritt getan. Ich habe mich interessiert für ihn. Und dann darf ich wissen, er wendet sich um. Der kleinste Schritt genügt ihm, sich umzuwenden, mich anzuschauen. Deshalb wirklich auch dieses sich fragen, ganz konkret, wenn ich jetzt wirklich anfange, mit Jesus zu gehen, das heißt ja, er wendet sich mir zu, also als warte er auf diese Schritte meiner Nachfolge und die ersten Zeichen meiner Liebe, meiner Verehrung zu ihm. Nimmt sie wahr. Er nimmt die ersten Zeichen wahr. Und das ist wichtig. Das ist Wort Gottes hier. Die ersten Zeichen, wenn ich einen Menschen bewegen kann, dass er sich überhaupt mal Gott zuwendet, dass er überhaupt mal sagt, doch, interessiere mich jetzt doch für Gott, dann darf ich wissen, Gott hat sich diesem Menschen bereits zugewandt. Und das ist auch für uns, die wir die Rolle des Johannes zu leben haben, Menschen zu Christus zu führen, ganz wichtig. Sobald der Mensch überhaupt die erste Regung macht, Gott gegenüber, schaut ihn Jesus an, dreht er sich um zu ihm. Das ist diese Aussage. Und je mehr ich in seine Nähe komme, desto stärker erfahre ich seine Einladung. Und umso mehr gibt er mir auch die innere Einsicht, ihn kennenzulernen. Er gibt mir die Einsicht, die innere, dieses Sehen, sie werden sehen. Dann heißt es, sie sahen, wo er wohnte. Also dieses Wort garantiert mir, dass mein Suchen nicht ins Leere läuft. Ich werde nie umsonst suchen. Er lässt sich finden. Aber er lässt mich manchmal länger suchen, damit ich ihn tiefer finde. Und so können wir sagen, grundsätzlich, in jedem Mensch finden wir ganz tief im Innern ein Suchen. Es ist das, was sich aus der Gottebenbildlichkeit ergibt. Die Gottebenbildlichkeit, wo wir Gott ähnlich sind, das sind bestimmte innere Eigenschaften, möchte ich sagen, oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Anlagen. Die Sehnsucht nach dem Ewigen, die Sehnsucht nach dem Unendlichen. Wir sind nicht mit Begrenzen zufrieden. Das gehört alles zum Wesen Gottes. Und wenn wir Gottes Ebenbild sind als Menschen, das gilt für jeden Menschen, nicht? Ist also diese Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Unendlichen, ist zutiefst in uns drin. Also überall findet der Mensch ganz tief drin, wenn er ehrlich ist, so diese Stimme der Wahrheit, die ihn eben auf diesen Weg des Suchens drängt. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Bin ich nur ein Zufall? Bin ich gewollt? Das sind alles ganz wichtige innerste Fragen des Menschen. Also, sie kommen aus dieser Gottebenbildlichkeit. Aber ich glaube, sie kommen noch von einer zweiten Quelle. Denn als ich geschaffen wurde im Schoß meiner Mutter, als Gott mich, meine Person, meine Seele schuf, erschuf er sie aus unendlicher Liebe. Ich habe also den ersten Augenblick meiner Existenz in einer unwahrscheinlichen göttlichen Liebe erfahren, die oft dann durch die menschliche Ablehnung oder weniger Liebe oft zugedeckt wird. Aber diese tiefste Erfahrung mit der göttlichen Liebe am Beginn meiner Existenz ist auch etwas, was in mir immer wieder durchbricht. Die Sehnsucht nach dieser unendlichen Liebe. Also wir spüren in uns diese Stimme der Wahrheit, die uns auf diesen Weg des Suchens drängt. Und diese Stimme der Wahrheit kommt aus dem Wesen des Menschen, aus den Tiefen, ja, dort, wo Gott in ihm lebt. Mechthild von Magdeburg, eine Mystikerin, sagt: Du bist meine Labung, ich bin dein Erblühen. Und dieser Weg des Suchens, auf dem diese innere Stimme einen jeden eigentlich schickt, kann sehr unruhig sein. Dieser Weg kann über Irrwege gehen, über Umwege laufen. Gerade wenn Sie an Augustinus denken, zum Beispiel, ein Modellfall, oder Charles de Foucault, ja. Was für Wege sind die gegangen? Augustinus, unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, o Gott, er hat es dann erfahren. Wenn Sie einmal so die Menschen, die Gott scheinbar nicht anerkennen, wenn Sie einmal ihr Leben betrachten, werden Sie merken, in denen ist ein Drängen, ein Suchen nach allem Möglichen, ob es Macht ist oder Geld ist oder Anerkennung oder weiß ich was. Nicht? Sie sind, wissen Sie, dieses Innere, diese Stimme der Wahrheit, die drängt Sie dauernd, aber Sie suchen sie dauernd in Dingen, ja, zu beantworten, die sie nicht erfüllen. Und deshalb so viel Unzufriedenheit in dieser Welt und auch um uns herum. So oft so viel Sinnlosigkeit. Wenn sie, wo die Menschen nicht mehr wissen, wofür sie leben, sie denken, wo man jetzt immer wieder hört, wie auch Kinder schon, Jugendliche sich umbringen. Aber es werden uns auf diesem, kann man sagen, lebenslangen Weg des Suchens immer wieder Zeichen gegeben. Zeichen am Weg, kann man sagen. Nur erscheinen diese Zeichen uns oft so fern. Wir haben nicht gelernt, die Zeichen der Zeit zu deuten, wie Jesus dort damals sagt. Wir nehmen sie oft gar nicht wahr. Oder wir empfinden sie vieldeutig, ja. Nehmen Sie doch mal die Pandemie her. Ist das ein Zufall? Ist das etwas, was nicht sein sollte? Oder ist es ein Zeichen? Kann ich von Gott her, jetzt kommt wieder diese Frage, sehe ich das alles von mir her? Oder sehe ich es von Gott her? Was will er mir durch dieses Zeichen sagen? Er zeigt uns durch dieses Zeichen, ja, worauf wir unser Leben aufgebaut haben und merken, wie alles plötzlich am Zerbrechen ist. Also das kann das Fundament meines Lebens nicht sein. Das zeigt mir doch diese Epidemie. Sehen Sie, höre ich auf diese Zeichen, lerne ich sie oder will ich sie überhaupt von Gott her sehen? Wenn Sie nur, wenn ich dieses Umdenken vollzogen haben, diese Entscheidung, von der ich gesprochen habe, sehen Sie, dann kann ich alles von Gott her sehen, da wird es mir zum Zeichen, zur Sprache Gottes. Und sonst sind diese Dinge oft vieldeutig, nicht? Man kann so alle möglichen Richtungen deuten. Und dann verstehen wir sie auch nicht oder missverstehen sie als etwas gegen uns, nicht für uns, das uns eigentlich helfen soll auf dem richtigen Weg. Oft erst im Rückblick können wir erkennen, was die wahre Bedeutung dieses Zeichens oder jenes Zeichens war in meinem Leben. Oft merken wir es im Nachhinein. Jetzt verstehe ich das. Und dann kommt natürlich hinzu, dass dieses Suchen auch gestört werden kann. Wissen Sie, dieses Stimmengewirr in uns und auch das Stimmengewirr um uns kann sehr stark uns behindern. Diese nämlich behindern diese Stimme der Wahrheit, die uns auf den Weg des Suchens drängt, zu überhören. Nicht? Augustinus schreibt ja einmal, O Wahrheit, ich hörte deine Stimme und ich habe sie kaum vernommen vor dem lärmenden Getümmel der Friedlosen. Ja, das sind sehr gute Ausdrücke. Vor dem lärmenden Getümmel der Friedlosen. Eben die, die diese Stimme auch nicht zulassen. Wir sind also auf diesen Weg des Suchens geschickt. Und davon hängt die ganze Richtung unseres Lebens dann ab. Aber unser Gespür ist oft abgelenkt. Oft sogar abgestumpft. Eben wie Augustinus sagt, von dem lärmenden Getümmel der Friedlosen abgestumpft. Wir sind nicht mehr fähig zu hören. Aber trotzdem sind wir im Innern, ich möchte fast sagen, getrieben. Und diese Stimme Gottes kommt nicht in einem Gewitter, so das kracht und scheppert, dann also merkt er, da ist was los. Oder das mich in meinem Leben sogar bedroht. Nein, es ist die Stimme eines, wie es einmal einer gesagt hat, eines schwebenden Schweigens. Eines schwebenden Schweigens. Es schwebt gleichsam. Es drängt sich nicht auf. Es ist ein Schweigen, das schwebt. Ich muss hören. Sonst werde ich es nicht wahrnehmen. Es ist leicht zu überhören. Die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Und solange das geschieht, solange ich also ja, das überhöre, die Stimme, solange das geschieht, wird das Leben des Menschen zu keinem Weg. Wissen Sie, ein Weg gibt mir die Garantie eines Ziels. Wenn ich auf einen Weg komme, dann weiß ich, der Weg hat ein Ziel. Wenn ich im Wald mich verirre und komme auf den Weg, dann weiß ich, der Weg führt aus dem Wald hinaus, egal wo. Und deshalb diese Aussage, solange das geschieht, dass ich diese Stimme überhöre, wird das Leben des Menschen zu keinem Weg. Es ist weglos und damit ziellos. Und wenn ein Mensch noch so viel Erfolg hat oder Genuss hat oder Macht oder Gewaltiges zustande gebracht hat, sein Leben bleibt weglos, solange er sich der Stimme nicht stellt und damit ziellos. Und es ist die Frage, die ich mir stelle jetzt, worauf richtet sich zuerst dieses Suchen des Menschen? Mein Suchen, worauf richtet sich mein Suchen? Vielleicht ist die erste Frage, wer bin ich? Es ist die Frage des Menschen nach sich selbst, nach seiner Identität. Der heilige Augustinus sagt, ich bin mir selbst zur Frage geworden. Das ist die Suche des Menschen nach seinem wahrhaftigen Leben, nach seinem Ganzsein. Wandle von mir und sei ganz, sagt das Wort Gottes. Suchen des Menschen nach seinem Reifsein. Und das ist die Wahrheit über mich selbst. Der Kammerskölt hat in seinem Tagebuch einmal geschrieben, du musst es wagen, du selbst zu sein. Was gewinnst du dabei? Die Größe des Daseins spiegelt sich in dir nach dem Maß deiner Reinheit. So das Kammerskölt. Ob der Mensch immer ahnt, dass er, wenn er sein wahres Selbst gefunden hat, auch von Gott gefunden ist? nämlich sei du dein und ich werde dein sein. So schreibt Nikolaus von Kurs. Sei du dein, also sei du ganz bei dir und ich werde dein sein. Und der Beter antwortet, Herr, du hast es in meine Freiheit gelegt, dass ich mein sein kann, wenn ich es nur will. Gehöre ich darum nicht mir selber, so gehörst auch du mir nicht. So Nikolaus von Kues. Gehöre ich nicht mir selber, also weiß ich, wer ich bin, meine Identität, so gehörst auch du mir nicht. Also es ist eine wichtige Erfahrung, dass der Mensch reift, dass er sein wird. Und dass das geschieht durch Begegnungen. Und es beginnt halt oft auch damit, dass ich zuerst Menschen begegne. Menschen, die selbst noch auf dem Weg sind, die noch suchen. Aber es sind Stufen der Reifung, die weiterführen. Und so stoßen die Jünger zuerst auf Johannes, Begegnung mit den Menschen, dem Täufer, als sie dann an den Meister weiterverweist werden. Wenn ich dann wirklich Christus begegne, so wie diese ersten beiden Jünger, dann spüre ich, vor ihm bin ich ganz Mensch. Vor ihm bin ich ganz Mensch. Es ist, wie Pilatus es ausdrückt, ohne zu wissen, er ist der Mensch, ecce homo, seht diesen Menschen. Er ist der Mensch, schlechthin. Er führt mich und gibt mir Antwort auf dieses innere Suchen. Zuerst werde ich natürlich wie die Jünger bei ihm sein müssen, um ihn immer mehr kennenzulernen, ihn lieben zu lernen, zu sehen, wo er wohnt, wo er zu Hause ist, wo er seine Wurzeln hat, nämlich im Vater, in Gott. Ich muss das zuerst kennenlernen. Das ist bei den 12 Aposteln genauso. Als er sie ausgewählt hat, ruft er sie zu sich, damit sie bei ihm seien. Und er hat sie 3 Jahre belehrt. Ich muss zuerst bei ihm sein. Manche rennen zu schnell wieder weg und meinen schon alles zu haben. Es heißt ja, sie sahen, wo er wohnte und sie blieben jenen Tag bei ihm. Also dieses Bleiben bei ihm geschieht im Gebet, in der Betrachtung. Bei ihm sein, in der Betrachtung seines Wortes. Ich muss ihn zuerst kennenlernen, bevor ich diese Fruchtbarkeit habe, von der es ja an dieser Stelle geheißen hat. Und dann kann etwas Seltsames geschehen, wenn dieses bei ihm bleiben mich mehr und mehr verwandelt durch seinen Geist. Denn wenn ich bei ihm bin, wirkt der Geist Gottes Verwandlung in mir. Aber wissen Sie, Wachstum, Verwandlung, ist nicht sprunghaft, ist organisches Wachstum. Und ich erkenne immer im Nachhinein das Wachstum, nicht? Ich höre es nicht, ich sehe es nicht. Im Nachhinein erkenne ich es. Und das ist das, was uns manchmal so unruhig macht. Ich sehe nichts, ich merke nichts. Ja? Wir müssen immer zurückschauen und vergleichen mit sich selbst, vor einem Jahr, vor 10 Jahren. Wie war mein Verhältnis zu Gott? Im Nachhinein erkenne ich es. Und es ist der Geist Gottes, der diese Wandlung wirkt. Aber wie gesagt, es ist organisch. Aber auch ich muss in der Treue bleiben. Nicht bloß hier und da bete ich mal, hier und da bin ich mal bei ihm. Nein, ich darf ihn nicht mehr loslassen. Er schickt mich auf den Weg des Loslassens, auf den Weg des Sterbens. Das heißt, er löst mich immer mehr los von den Dingen, die mir etwas versprochen haben, was nur er geben kann. Und am Ende aber, wenn ich mich ganz aus der Hand geben würde, wenn ich das tun würde, wenn ich wirklich diese letzte Entscheidung treffe, würde die wunderbarste Fülle des Lebens mich überfluten. Wenn wir nicht zu dieser noch tieferen Begegnung mit dem Herrn, mit dem noch tieferen Glück mit ihm finden, dann liegt es oft daran, dass wir nicht letztlich alles ihm gegeben haben. Er zwingt sich nicht auf, er nimmt nur, sagt Theresia von Avila, was wir ihm geben. Also wie sollten wir nicht unsere Identität finden können bei dem, der wie kein Mensch uns sagen kann, ich bin bei ihm. Der der freieste Mensch gewesen ist, dessen Wirken darin besteht, Freiheit zu schenken. Bei ihm, der in letzter Gültigkeit sagen kann, ich bin, weil sein Leben reine Anbetung ist. Rein sich Gott überlassen. Wenn wir ihn in den Blick bekommen und durch ihn auf den Weg der Verwandlung gelangen, dann geschieht das Unerwartete. Wenn Sie, wir meinen immer das, was wir jetzt in unserem religiösen Leben erleben, das ist alles. Das ist der Fehler. Denn wir haben nur Kenntnis von dem, was jetzt ist. Darum werden Sie auch bei Vorträgen manchmal nur das verstehen, was jetzt bei Ihnen ist. Das, was aber noch kommen wird, das werden Sie nicht verstehen. Noch nicht verstehen. Weil Sie es nicht erfahren haben. Aber wenn Sie nur, wenn ich bleibe, kommt das Wort bleiben wieder, in der Treue zum Herrn, tagtäglich, nicht so schluckzessiv, mal bete ich, mal bete ich nicht, mal bringe ich Opfer, mal lasse ich mich gehen, dann, verstehen Sie, da ist kein Wachstum drin. Und das ist dann so dieses Keuchhusten-Christentum, wie ich immer sage. Nicht, das steckt kein Mensch an. Ja? Also, wenn wir ihn in den Blick bekommen und durch ihn auf den Weg der Verwandlung gelangen, dann geschieht das Unerwartete. Wenn wir einfach in der normalen Treue sind, keiner wird überfordert. Immer in dieser Treue bleiben. Nicht? Es muss immer, kommt immer die Motivation, warum folge ich ihm nach, warum bete ich, warum gehe ich in Gottesdienst, warum überwinde ich mich, warum bin ich jetzt auch mal zu einem komischen Menschen lieb, warum? Ist es die Liebe zu ihm? Ist diese Motivation? Bitte, immer wieder. Und je treuer ich daran festhalte, umso mehr werde ich merken, eines Tages geschieht das Unerwartete. Er führt uns aus uns selbst heraus. Aus diesem Gefängnis, können wir sagen. Dieses Ich-Bezogene, das uns einfach nie glücklich macht. Wo wir zu viel gegen uns sehen als für uns. Und so fühlt sich von ihm her unser Selbst, es füllt sich. Mechthild von Magdeburg sagt, ich danke dir für alle Treue, mit der du mich aus mir selbst in deine Wunder geführt hast. Aus mir selbst, also aus dieser Versklavung an sich, aus mir herausgeführt hast, in deine Wunder. Wissen Sie, und das ist eben das Wunder, mit der geschenkten Einheit mit ihm. Also wir können ihn nur in den Blick nehmen, weil er sich zuvor uns zugewandt hat. Das ist die Aussage dieses Wortes, erinnern Sie sich. Ich bin von ihm angeschaut, ich bin von ihm geliebt. Also ich bin, ich darf sein und kann so Ja sagen zu mir. Kommt zu meiner tiefsten Identität. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte, betrachten Sie dieses Wort weiter. Gehen Sie nicht schnell drüber weg und sagen Sie, ja, interessant und fertig. Nein, nichts interessant. Entscheiden, bitte, damit Sie das Unerwartete erleben dürfen.
Vielen Dank, Pater Bob, für diesen Vortrag und diese Impulse. Ja, liebe Zuhörer, Sie können das auch noch einmal nachhören, nachbetrachten. Bald wird diese Sendung im Podcast in der Mediathek von Radio Horeb sein, www.horeb.org. Und wie immer können Sie das auch auf CD bestellen, auch den ersten Teil dieser Reihe unter der 08328 921 120. Können Sie anrufen beim CD-Dienst von Radio Horeb und auch da noch einmal nachfragen, diese CD bestellen. Wir sind dankbar, wenn Sie uns dann mit einer Spende unter die Arme greifen, weil wir von nichts anderem leben als davon und vom Ehrenamt unserer Mitarbeiter, wie jetzt zum Beispiel Pater Burb. Vergelt's Gott dafür, dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen noch bitten.
Ja, ich bitte dich, segne jetzt alle, die auf diesem Weg sind. Stärke mit diesem Segen alle, die noch zögern, damit sie sich wirklich entscheiden für das Unerwartete, das du zu geben hast. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und alles Gute nach Hochalting.
Dankeschön, ja, dir auch.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.